NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
14. Januar 1977. Der Todestag der amerikanischen Schriftstellerin Anaïs Nin.
Ich erinnere mich, wie sehr mich als Kind die Entdeckung, dass wir nur ein Leben haben, bestürzte. Es scheint mir, dass ich diesen Mangel durch vielfältige Erfahrungen auszugleichen trachtete.
Anaïs Nin war die Gattin eines Bankers, die genug Zeit und Muße hatte für jede Menge Affären in Paris der 30er Jahre. Und sie war eine fleißige Tagebuchschreiberin. Ihre Geschichte ist die einer Frau, die nach Strich und Faden gelogen und betrogen hat und die ihr ganzes intimes Privatleben ans Licht gezerrt hat durch die Veröffentlichung ihrer Tagebücher.
Wir haben alle die Potenz, viele zu sein, und zwar auch in einem Leben, weil wir nur eins haben. Aber die Kultur mag das nicht so sehr gerne, weil sie uns lieber berechenbar hat. Sie hat uns lieber an einer bestimmten Stelle verlässlich. Anaïs Nin hat eine gewisse Besessenheit gehabt, herauszufinden, wie viele sie aushalten kann zu werden.
Linde Salber hat Bücher über Anaïs Nin geschrieben. Dafür hat sie viele Monate lang in Los Angeles recherchiert, wo Anaïs Nin heute vor 35 Jahren starb.
Ich habe in dem Haus, in dem Anaïs Nin mit Rupert Pohl zusammen gelebt hat, gewohnt. Ich habe in ihrem kleinen Arbeitszimmer auf den Knien gelegen und da lagen Folder unter Tischen und Schreibflächen nach Jahren geordnet und da waren die handschriftlichen Tagebuchaufzeichnungen und das Tolle war, ich konnte dieses Zeug lesen an diesem wunderschönen Pool mit diesem weiten Blick über den Silver Lake und es war traumhaft.
Anaïs Nin war Kosmopolitin. Ihr Vater, ein spanischer Konzertpianist, lernte seine Frau auf Kuba kennen. Anaïs kam in Paris zur Welt und wuchs zum Teil in Südfrankreich und Spanien auf, bis zu ihrem 12. Lebensjahr. Die Ehe der Eltern war gescheitert, der Zweite Weltkrieg brach aus und so emigrierte die Mutter mit den Kindern 1914 nach New York.
Das war eine Vertreibung aus dem Paradies. Sie hat alles Vertraute verloren, Familie, den Duft dieser südfranzösischen Natur, eine Form von Leichtigkeit und last not least, ihren Vater hat sie auch verlassen auf der Emigration.
Das Mädchen trauert. Stürzt in eine Krise.
Mancher Mensch fängt dann an zu schreiben. Merkwürdig ist es, wenn ein Kind von 11 Jahren das tut.
Ich war 11 Jahre alt, als ich das Labyrinth meines Tagebuchs betrat. Ich trug es in einem Körbchen, stieg die ausgetretenen Stufen eines spanischen Gartens empor und gelangte in den Hinterhof eines Hauses in New York.
So schreibt Anaïs Nin später in ihrer Erzählung Das Labyrinth. Und im Interview erzählt sie,
ich habe angefangen zu schreiben. Und zwar, als ich meinem Vater, der nicht mitreisen konnte, die Reise von Europa nach Amerika erzählen wollte. Wunderbare Geschichten über Amerika, damit er Lust bekäme, nachzukommen.
Der Vater bleibt für Anaïs Nin auch später eine prägende Gestalt. Sie idealisiert ihn, sehnt sich nach ihm und sie versucht, ihm nachzueifern. Sie will eine Künstlerin werden.
Eine Frau befragt den Spiegel, bin ich schön oder bin ich begabt? Ich bin schließlich zu der Antwort gelangt, dass ich nicht schön bin, dass ich vielmehr zur Künstlerin geboren sei.
Zunächst einmal aber scheint sie auf ein durchschnittliches Frauendasein zu Beginn des 20. Jahrhunderts zuzusteuern. Mit 20 Jahren heiratet sie den Bankangestellten Hugo Geiler. Die Verbindung hält bis zum Ende ihres Lebens, trotz allem, was geschieht.
Ich glaube, es war ein etwas steifer Mensch, ein etwas zwanghafter Mensch, ein sehr korrekter Mensch, gut, ein Mensch, der auf der Bank arbeitet. Kein Banker im heutigen Sinn, ich glaube, so verwegen wäre er nie gewesen. War sportlich, spielte Tennis, schon wenn man Fotos von ihm sieht, kann man verstehen, dass der ihr gefallen hat, ja.
Zumal er mit Gedichten um sie warb, das allerdings brachte ein Missverständnis mit sich.
Die Hauptverbindung war, glaube ich, dass sie erwartet hat, dass Hugo den Künstler geben wird im Leben.
Als daraus zunächst nichts wird, nimmt sie die Sache selbst in die Hand. 1924 zieht das Paar nach Paris. Hugo hat sich von seiner Bank dorthin versetzen lassen. Der Dollar steht gut. Geldsorgen gibt's für die beiden in Paris keine. Stattdessen
eine Atmosphäre, die prickelnd war.
Der erotische Film Henry und June erzählt von den folgenden 15 Jahren, die Anaïs Nin in Paris lebt.
Er küsst mich einmal. Dann streichelt er meinen ganzen Körper. Er tastet nach meinen Brüsten und nach meiner geheimsten, empfindlichsten Stelle. Seine Hände sind geschickt. Ich ahne die Versuchung durch unbekannte Genüsse.
Anaïs Nin beginnt in Paris mit ihrem Doppelleben. Einerseits ist sie die elegante, repräsentative Gattin. Andererseits sucht sie mit Leib und Seele nach alternativen Lebensformen. Zum intellektuellen und erotischen Schlüsselerlebnis wird für sie die Begegnung mit dem Schriftsteller Henry Miller im Dezember 1931. Im Tagebuch notiert sie:
Ich habe Henry Miller kennengelernt. Er kam zum Lunch. Als er aus dem Wagen stieg und auf die Tür zukam, vor der ich wartete, sah ich einen Mann, der mir gefiel. Sein Schreibstil ist vehement, männlich, animalisch, prachtvoll. Er ist ein Mann, der sich am Leben berauscht, dachte ich. Er ist wie ich.
The first impression I had of his writing, even before meeting him.
Den ersten Eindruck, den ich von Henry Miller hatte, bevor ich ihn überhaupt traf, war die enorme sinnliche Vitalität, die, wie ich glaube, eine Revolution in uns allen herbeiführte. Ich hatte D.H. Lawrence gelesen, aber er hat mich niemals so sehr bewegt wie Henry Miller. Und ich glaube, wir fassen ihn alle als ein Symbol der freimütig und völlig ehrlich ausgedrückten Sexualität auf.
Es war ja nicht das Bett, in das sie gestürzt ist, sondern sie ist in diesen Mann gestürzt, der Schriftsteller war. Ja, Miller war wie die Schleuse eines Stausees oder sowas. Und dann ist sie überflutet worden von allem, ja, auch von allem Ordinären natürlich.
Manchmal, sei es auf der Straße oder in einem Café, war Elena hypnotisiert von dem Zuhältergesicht eines Mannes, von einem muskulösen Arbeiter. Dann sagte er, ich will mit ansehen, wie ich dir wehtue, wie ich dich durchbohre, wie ich hineinschaue. Sie stieß ihn weg. Sie ließ es nicht zu, dass er sie nahm. Stattdessen flüsterte sie ihm ins Ohr. Nur mit den Händen bitte. Sie spreizte wieder die Beine.
Ab 1940 wird Anaïs Nin erotische Geschichten schreiben für einen Dollar pro Seite. Später machen diese unter dem Titel Delta der Venus Furore, als Erotiker mit weiblicher Handschrift. In den 30er Jahren in Paris stürzt Anaïs Nin von einer Liebschaft in die nächste. Auch mit Millers Frau verbindet sie eine heftige Leidenschaft.
Wenn sie schon Hugo hinterging und mit Miller intim war, wieso nicht mit June? Also keine Erfahrungsgrenzen mehr.
Anaïs Nin kennt keine Tabus. Selbst mit ihrem Bruder, ihrem Vetter und ihrem Vater soll sie Affären gehabt haben. Sie beschäftigt sich intensiv mit der Psychoanalyse. Otto Rank, ein enger Freund von Sigmund Freud, verfällt ihr ganz und gar.
Ist ihr ja dann doch auch mehrfach geglückt, ihre Analytiker auf die Couch zu legen, ne?
Anaïs Nin vervielfältigt sich, hat viele Gesichter und Rollen. Bei aller existenziellen Experimentierwut bleibt sie aber immer auch die Dame.
Sie war grazil, sie war, wie nennt man das denn, manieriert, höchst manieriert.
Und sie reflektiert ihre Erlebnisse und Erfahrungen im Tagebuch. Circa 50.000 Seiten umfasst es. Anaïs Nin?
Was mich am meisten bei der Niederschrift meines Tagebuchs interessiert hat, war das Geheimnis des Ichs. Daher auch mein Interesse am Traum. Ein Satz von C.G. Jung hat mich dabei sehr inspiriert. Vom Traum in die Wirklichkeit hinausgehen. Damals hatten die Surrealisten und wir alle uns dem Traum zugewandt.
Anaïs Nin balanciert im Leben wie in ihrer Literatur auf dem schmalen Grat zwischen Traum und Wirklichkeit.
Der Traum ist, denke ich, eine Art Vorbild für Anaïs Nin gewesen, dass alles noch mehr und anders und zauberhafter und verrätselter und geheimnisvoller und faszinierender sein kann, als das, was man so macht, wenn man eben nur so einen Arbeitsplatz hat und den dann morgens eilig erreichen muss und da die Dinge tut, die getan werden müssen. Nee, da hat sie sich nicht einschnüren lassen.
Als der Zweite Weltkrieg ausbricht, kehrt Anaïs Nin mit Hugo nach New York zurück. Mit ihrem Liebhaber, einem mittellosen peruanischen Schriftsteller, gründet sie dort einen Verlag und druckt eigenhändig an einer Presse. Ihre Erzählungen unter einer Glasglocke erscheinen.
Ich nehme ihr das ab, dass sie da tatsächlich richtig feste gearbeitet hat und es auch betrieben hatte, ihre Sicht von den Dingen und ihre Auffassung vom Schreiben in die Welt zu bringen.
Sie erzielt Achtungserfolge, aber letztlich weiß man während des Zweiten Weltkrieges mit ihrer surrealistischen Literatur in Amerika nicht viel anzufangen. Anais Nin schreibt unbeirrt weiter und trifft 1947 auf einer Party den Schauspieler Rupert Pohl. Er wird ihr eine Art zweiter Ehemann. Mit ihm lebt sie in Los Angeles, in New York mit Hugo Geiler. Beide wissen lange nichts voneinander. Überhaupt weiß Hugo jahrzehntelang nicht, was seine Pussycat sonst noch so alles treibt.
Wir sehen ja vieles nicht, was wir nicht sehen wollen. Also ich glaube, wir haben viele Möglichkeiten der Selbstverteidigung, Dinge wegzuschieben, die uns verletzen könnten oder mit denen wir nicht umgehen könnten. Geahnt haben wird er vieles. Aber er wollte es halt nicht. Er wollte es auch nicht wissen.
An der Seite des naturliebenden Rupert Pohl kann sich Anais Nin wieder neu erfinden. Biografin Linde Salber.
Anais Nin kam also da in ganz andere Kreise als in New York, nämlich in solche, die leben und leben lassen konnten. Und es gab für sie auch eine Chance, einfach mal zu sein und dieses ganze Wettrennen sein zu lassen. Denn Rupert kann wunderbar Zeit vergehen lassen, ohne was betreiben zu müssen.
In den 60er und 70er Jahren, als Anais Nin gegen ihre Krebserkrankung kämpft, kommt der Ruhm. Mit den Hippies, mit denen, die auch den Traum von einem anderen Leben verwirklichen wollen.
Die Hippies haben die alternative Welt erkundet. Und da lag es ja nahe, auf jemanden zurückzukommen, der das Privatim immer schon gemacht hat, wie Anais Nin. Also in dem Zusammenhang war sie ihnen allen voraus und für mich war es nicht verwunderlich, dass sie dann ihre Zeit als Guru hatte.
Ab 1966 erscheinen ihre Tagebücher. Sie werden weltweit zum Erfolg, erklimmen die Bestsellerlisten. Bis zu 1000 Menschen kommen Anfang der 70er Jahre zu ihren Lesungen und Vorträgen. Sie wird mit Preisen und Doktorwürden geehrt. Sie wird zu einer Ikone, zum Vorbild weiblicher Selbstverwirklichung und sexueller Selbstbestimmung.
Da hatte also schon mal eine Frau es geschafft. Und die konnte einem nun erzählen, wie man das macht. Und das hat sie gern getan.
Die Universität von Los Angeles kauft 1975, zwei Jahre vor ihrem Tod, Originaltagebücher und Briefe von Anais Nin an. Ihr Werk, das sie schon seit den 30er Jahren in Banksafes gehütet hat.
Sie war ausgebrochen und sie fand das selber so wichtig, dass sie es dokumentiert hatte. Und zwar schon mit dieser Idee, dass Menschen sowas wissen sollen. Also sie hat das wichtig gefunden. Sie hat es für wichtig genug gehalten, zu erzählen, mit welchen Mühen, Schmerzen, Verzweiflungen und Höhenflügen es verbunden ist, wenn man vom Wege abgeht.
Zeitzeichen erinnerte Claudia Behlemann an Anais Nin, die am 14. Januar 1977 gestorben ist. Redaktion Hildegard Schulte.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.